So, ja, ja. So, ihr Kinder müsst mir bei der nächsten Botschaft mal helfen. Ihr müsst mir helfen. Und zwar, ihr lieben Kinder, hier ist ein ganzer Korb von Nüssen. Und kommt mal mit euren kräftigen Händen, nehmt ein paar Nüsse und verteilt die an die Leute. Ja, also ihr könnt jetzt hier vorne richtig so schön Nüsse, das ist so, das fühlt sich schon so klasse an. Ne? So, nehmt die mal und könnt da rumgehen. Da hinten sitzen auch noch Leute. Also dass wesentlich jeder Zweite eine Nuss hat, das wäre schon ganz klar, schwärmt mal aus. Mensch, wie gut, dass ich das nicht alleine machen muss. Das würde nicht funktionieren, aber ihr macht das richtig, richtig gut. Genau. Nehmt mal, ja, verteilt mal die Nüsse und wenn ihr so eine Nuss habt, nehmt die mal so in der Hand. Das ist eine gute Nuss aus alten Hüffen. Ja. Nicht gespritzt, nicht behandelt. So wie Gott sie hat wachsen lassen. Ja? Okay. Ja, das macht ihr super. Wenn einer daneben fällt, ist gar nicht schlimm. So. Wisst ihr was? Gott ist sinnlich. Ja? Deswegen ist auch mal gut, so eine Nuss auch in der Hand zu haben, weil die hat Gott gemacht. Und ich hoffe, dass da so eine Botschaft mit verbunden ist, die auch so dein Herz erreicht. Ja? Diese Woche habe ich mal wieder so ein Rundschreiben gemacht an ein paar Freunde und gesagt, hey, wir haben Gottesdienst hier im Maxims und hört doch mal auf Gott, ja? Richtet mal eure Antennen aus und was ihr so kriegt. Und ein Freund hat das Bild einer Nuss gehabt und das hat mich sofort angesprochen, weil ich habe vor 2 Wochen Nüsse gesammelt. Und es ist wirklich so, die Nüsse sind dieses Jahr bei uns jedenfalls unglaublich voll. Also man hat auch mal so Jahrgänge, da ist so jede 5. Nuss leer. Dieses Jahr habe ich noch keine leere Nuss. Ich hoffe, du hast jetzt keine leere Nuss erwischt. Sondern bei uns sind sie alle voll. Gutes Jahr. Okay. So, jetzt ist natürlich die Frage, was hat der Freund, der diese Nuss gesehen hat, warum hat Gott denn dieses Bild gegeben? Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als 1000 Worte. Und es kann sein, dass Gott dir diese Nuss irgendwie gibt und für dich eine ganz besondere Botschaft hat. Ich sag euch mal, welche Botschaft er mir gegeben hat mit der Nuss. Und zwar hat mein Freund noch einen Satz dazu bekommen, nämlich, manches Mal muss man erst die Schale knacken, um an die Frucht ranzukommen. Also bei Nüssen stimmt das. Also wenn die Schale nicht geknackt wird, wüsste ich nicht, wie wir an die Frucht rankommen sollen, ne? Irgendwie. Das Gute liegt innen drin und es muss erstmal was geknackt werden. Also jetzt weiß ich nicht, was für dich Frucht ist. Irgendwas ganz Kostbares, nach dem sich vielleicht dein Herz sehnt. Aber wo du merkst, du kommst da nicht richtig dran. Da ist irgendwie, fühlst du dich manchmal da ist was drum. Wie so eine Schale, das lässt dich nicht wirklich rankommen. Da ist nicht wirklich Freiheit, da ist noch Menschenfurcht, überhaupt Angst, stark Angst in deinem Leben, vielleicht Zwänge, vielleicht auch so eine Dumpfheit der Gedanken. Das gibt es manches Mal, ne? So eine, irgendwie denkt, ich will das Leben verstehen. Also ich kenne die Situation, ich will das Leben verstehen und ich komme nicht dahinter. Oder vielleicht geht es auch bei dir um deine Berufung. Wer bist du? Was ist dein Auftrag in dieser Welt? Was ist dein Auftrag? Vielleicht bist du 16 Jahre alt, 19, 20 Jahre, ne? Dann stellt man sich ja diese Frage, vielleicht bist du 40, gerade Midlife-Krise oder so, ne? Herzlich willkommen. Da fühlt man sich wie in der Pubertät, ne? Keiner will sie, aber irgendwie, man kommt trotzdem rein. Und immer die gleiche Frage, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Nicht, was sagt mein Lehrer oder so, oder was denke ich, oder was ist gerade aktuell in den Medien, sondern ganz unabhängig, was gerade angesagt ist, welcher Beruf oder so, sondern was ist mein Ding? Und das kann total quälend sein, und man kann sich damit beschäftigen, und man kommt nicht dran. Das ist, als wenn eine harte Schale drum wäre, und die muss erstmal geknackt werden, damit man an den Inhalt rankommt. So, also, ich bin mal gespannt, was das für dich heißt. Für mich hat das etwas mit dem Verstand zu tun. Das ist gerade mein Thema. Mein Eindruck ist, Gott muss unseren Verstand manches Mal knacken, knacken, damit wir wirklich an die eigentliche Wahrheit rankommen und ans Leben rankommen. Es gibt manche Themen, da kann ich lange drüber nachdenken. Wirklich. Das kann mich in unruhige Träume treiben. Wirklich. Und ich versuche es mit dem Verstand hinzukriegen und mein Verstand kriegt es nicht gebacken, kriegt es nicht geregelt. Und dann stehe ich da, so im kurzen Hemd. Und da habe ich, ist ja auch interessant, wenn man jetzt so eine Nuss knacken würde, wie sieht so eine Nuss aus? Woran erinnert euch das nur von der Optik? Am Gehirn, ne? Irgendwie, vielleicht war das deswegen auch irgendwie, hat mich so angesprochen, wenn man das jetzt so aufknacken würde und man hätte so eine Schale, das sieht aus wie so ein Gehirn so ein bisschen, ne? Und, ach Mensch, ich habe was vergessen. Ihr Kinder, vielen Dank, dass ihr verteilt habt. Es gibt auch noch Malbilder zum Thema. Ausmalbilder. Hier, und das hat die Steffi. Ah, kleine Unterbrechung. Kleiner Regiehinweis hier. Ich habe gepennt. So, guck mal, die Steffi hat Malbilder. Die sind nämlich mit Nüssen und Stifte. Also die könnt ihr euch da abholen bei der Steffi. Müsst ihr jetzt hingehen, wenn ihr malen wollt. Und könnt ihr an eurem Tisch, da wo ihr so sitzt, ihr holt euch das, setzt euch dort wieder hin und dann könnt ihr weiter malen. Also das erinnert so ein bisschen an ein Gehirn. So, jetzt sind mir da zwei Bibelverse zu eingefallen. Also zum Thema Verstand, Erkenntnis. Der erste Bibelvers steht im Neuen Testament in Kolosser Kapitel 2 und zwar der Vers 3. Kapitel 2, Vers 3, ich lese euch den mal vor. Da heißt es, in Jesus Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. In Jesus Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wisst ihr was, das sagen wir mal gerade zusammen. Ne? Weil das hilft auch manchmal Dinge zu verstehen. Ne? Unser Verstand ist nämlich gar nicht so einfach. Habe ich in der Schule gemerkt. Ne? Also ich weiß auch nicht, weshalb ich oft da war, aber mein Verstand hat es nicht begriffen. Also, aber so wiederholen. In Jesus Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das mal vor und ihr könnt nachsprechen, wenn ihr wollt. In Jesus Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Es steht dort nicht, in unserem Verstand sind verborgen alle Schätze und der Weisheit und der Erkenntnis. Das denken wir nur heute. Wir denken. Wenn ich denke, hat mal jemand gesagt, so ein Philosoph, bin ich. Wenn ich denke, bin ich. Was ich nicht denke, bin ich nicht. Das ist der ultimative Beweis meiner Existenz. So hat er das gesehen. Und ihr merkt, wir sind in einer Kultur drin, auch groß geworden, die hat einen unglaublichen Fokus auf Verstehen. Ne? Und wenn du den Satz des Pythagoras nicht verstehst, dann hast du in Deutschland schlechte Karten. So, ne? Schule war für mich immer eine ganz schwierige Nummer. Also es gab eine schöne Nummer, das war nämlich der Spaß in den Pausen. Das war das Schöne. Ich weiß noch, haben wir mal irgendwie in der Pause den Jungen mit den schönsten Beinen gewählt. Das war wirklich, ihr dürft ruhig mal lachen. Das war witzig, okay? Waren viele Dinge, die waren überhaupt nicht witzig, weil ich habe die nicht verstanden. So, wir denken, unser Verstand, darin liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und ich muss nur lange genug nachdenken, da komme ich drauf. Aber, ne, nachher wirst du 40 und 50 Jahre alt und merkst, ja, der Verstand kann mir manches Mal dienen, aber wenn er mein Herr ist, dann ist es eine ganz schlechte Nummer. Dann kannst du 50, du kannst auch 80 Jahre alt werden und wir sterben, ohne wirklich gelebt zu haben. Das passiert. Immer irgendwie dran gekratzt, aber es doch nicht gekriegt. Weil der Verstand kriegt manches nicht. Weil in Jesus liegen verborgen, nicht offenbar, aber alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Du suchst nach deiner Lebensbestimmung. In Jesus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Auch der Schatz der Erkenntnis über deine Leben und meine Lebensberufung. Du stellst dir die Frage, wo kommt das hier alles her? Alles Zufall? Ist das alles Zufall? Du stellst dir die Frage, irgendwie, ich habe gelebt und dann nachher komme ich in eine Kiste oder in eine Urne und werde verbuddelt und das war's? Das war's? In Jesus Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Mit unserem Verstand werden wir es nie wirklich begreifen. Wir kommen an eine Grenze. So, da muss was geknackt werden. Ja. Und ich sag mal, das muss durch Jesus geknackt werden. Kommen wir gleich noch drauf. Da habe ich auch noch einen Vers mitgebracht. Den fand ich auch total klasse. Jetzt aus dem Alten Testament mal. Sprüche Kapitel 3, Vers 5. Verlass dich auf den Herrn vom ganzen Herzen. Auf Gott, den Herrn. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Bang. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Möchtest du den richtigen Weg haben? Also ich möchte das. Und ich weiß, ihr möchtet das auch. Wir möchten den richtigen Weg gehen. Wir möchten das Leben spüren. Wir möchten nachher nicht nur zurückgucken und sagen, boah, irgendwie durchgewurstelt. Mühe und Arbeit war sein Leben. Nie dachte er an sich. Hat mal jemand gesagt, so ein Pastor, das ist ein Vers auf dem Grabstein für einen Ackergaul, aber nicht für einen Menschen. Nur, oft leben wir so. Meint ihr, nachher wird mal irgendjemand über unser Leben sagen, wenn ich gestorben bin und er fuhr Mercedes? Aber wir leben so. Wir jankern danach. Danach richten wir uns aus. Und wir wissen genau, das ist eine hohle Nuss. Das ist eine hohle Nuss. Das ist es nicht. Wir wollen das volle Leben haben. Und jetzt sagt er, wie wir da hinkommen, verlass dich auf den Herrn, auf Gott, auf Jesus, von ganzem Herzen. Verlass dich drauf. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wenn du das machst, wenn ich das mache, ich werde nicht ans Ziel kommen. Es wird mich nicht flashen. Ich werde nicht diese göttliche Lebenskraft spüren. Diese tiefe Freude, die kommt und der tiefe Frieden. Es funktioniert nicht. Ich bin ja im Moment so dabei, Luther zu entdecken. Ne? 500 Jahre Reformationsjubiläum. Und ich habe mal ein bisschen bei Martin Luther. Wer von euch war im Konfirmandenunterricht? Einmal Hand hoch. Wir sind in Ostwestfalen, noch relativ viele. Super. Ja, ja. Wenn ihr in anderen Bundesländern wärt, wo wir auch teilweise schon gewohnt haben, da sind noch zwei im Konfirmandenunterricht in der ganzen Klasse. Ja. So, und Martin Luther hat ja einiges geschrieben im Katechismus, ne? Konfirmandenunterricht. Jetzt machen wir so einen kleinen Auffrischungskurs, ne? Für alle, für die das 30 Jahre her ist. So, ne? Also, der hat ja so verschiedene Hauptstücke, unter anderem eben das Vaterunser hat er auseinandergenommen. Und da hat er am längsten was zu geschrieben zum ersten Gebot, weil er sagte, das ist das Allerwichtigste und alle anderen 10 Gebote oder 9 Gebote, die danach kommen, die hängen mit dem ersten Gebot zusammen. Wie heißt das erste Gebot? Nur ein kleiner Auffrischungskurs. Na, wie gut, dass wir einen Auffrischungskurs machen. War da schon mal bei einem 30-jährigen Konfirmationsjubiläum, ne? Da wird das abgefragt. So. Das erste Gebot heißt, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. So hat Luther das damals formuliert. Also das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. So, und das Interessante ist, was er dazu schreibt. Also wir sollen keinen anderen Gott haben, ne? Jesus first. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. So, jetzt. Jetzt sagt er, um das deutlich zu machen, redet er von der Negativfolie. Also erstens, positiv heißt es, wir sollen von Gott alles erwarten. Du hast die Erwartung, den richtigen Weg zu gehen, erwarte es von Gott. Du hast die Erwartung, dass in der tiefen Depression nicht dein Ehepartner dich raushilft und dein Arbeitsgeber, sondern Gott, ja, dann erwarte es von ihm. So beschreibt er es positiv. Jetzt sagt er aber negativ, macht er diese dunkle Folie. Das ist so ein bisschen, wenn du einen Diamanten präsentieren willst, weißt du, habe ich nicht zu Hause, aber ich habe das mal im Fernsehen gesehen. Also so einen richtigen Diamanten, fetten Diamanten. Du willst ihn so richtig präsentieren, auf was legst du den? Ja, auf einen schwarzen Samttuch, ne? Schwarzer Hintergrund und darauf der Diamant und auf einmal bang, auf einmal strahlt der. So, und so macht Luther das auch. Er sagt nämlich, was sind denn falsche Götter? Den ersten falschen Gott, den er lokalisiert, und jetzt vor 500 Jahren, Geld und Gut. Vor 500 Jahren. Der erste falsche große Götze, Geld und Gut. Ist uns total fremd, ne? Sagen wir, kennen wir gar nicht. Hat mich noch nie interessiert. Ne? Interessanterweise ist es so, dass in Deutschland im Moment super Geld verdient wird, mit Hauseingängen zu renovieren. Haustüren und so Treppeneingänge. Da wird ein Schweinegeld für ausgegeben. Fragt man sich, warum dort? Das Bad müsste dringend seit 20 Jahren saniert werden, aber die Haustür, da wird Geld drin versenkt. Warum? Ah, ihr ahnt es, ne? Ja, ja, schön präsentieren. Ja, das sieht man als erstes, die anderen sehen es auch. Geld und Gut. So, schon erwischt. vor 500, wir erinnern uns wahrscheinlich nicht ganz so viel. Jetzt aber den zweiten Götzen, den er anführt, und das fand ich der Hammer, Wissen, großes Wissen und Klugheit. Das ist der zweite große Götze, den er lokalisiert. Damals, mit Ausgang des Mittelalters, großes Wissen und Klugheit. Häng dein Herz nicht an den Gott Wissen. Häng dein Herz nicht an den Gott Wissen. Und jetzt gibt es noch fromme Varianten davon. Das können wir können total fromm sein und total an dem Götzen Wissen hängen. Ich kenne das. Also ich habe Theologie studiert und ich kenne das bei mir und ich kenne es bei ganz vielen anderen. Das ist so Hauptsache theologisch alles schön ausformuliert, so das Wissen präsentiert. Kennt ihr die Gottesdienste, da geht ihr rein, es ist alles richtig. Hat euch aber nicht berührt. Kennt ihr das? Ihr geht hin, das ist alles klug, salbungsvoll. Aber euer Herz bleibt leer. Da hat jemand, wenn ich sowas mache, ich habe auch einen Hang zu, ne, wenn man sowas studiert hat, dann wir sind gepolt, wir sind Kinder unserer Zeit, da denken die, ja, ich muss Gott im Verstand. Da, und dann bin ich klug und dann bin ich gebildet und so und da hänge ich mein Herz dran. Nur die Sache ist, das kann ich fromm sogar machen, ich hänge einem Götzen nach. Und das kann ich euch sagen, wenn ich einen Götzen habe, der Götze bringt Geister mit sich. Der bringt dunkle Mächte mit sich. Und die, da kann ich ganz fromm tun, und bin trotzdem total gefangen in meinem Herzen. Klein, ängstlich, verzagt, verkehrt. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter, das kann ich sogar mit der Bibel in der Hand machen. Als der Teufel Jesus versuchte, damals, da hat er Jesus mit Bibelworten versucht. Das hat er mit der Bibel in der Hand gemacht. Ich kann mit der Bibel in der Hand ganz fromm tun, und das klingt auch fromm, aber mein Götze ist mein Verstand und nicht Jesus. Lass uns nicht täuschen, dass wir uns selber täuschen. Mein Verstand, der muss vorher mal geknackt werden. So, jetzt habt ihr eine Nuss. So, was gehört dazu, eine Nuss zu knacken? Ein bisschen Kraft, ne? Kriegt einer das hin? Per Hand? Also meine Frau hat es hingekriegt. Hier, die Frauen, zack, reihenweise werden hier die Nüsse mit der Hand geknackt. Hier, Männer, kriegt das hin? Olli hier. Mach mal. Ah, schon vor 10 Minuten gegessen. Mit der Hand geknackt? Mit der Hand geknackt. Mit der Hand geknackt. Kriegt das? Ah, es gibt natürlich auch schwächere Nüsse und härtere Nüsse. Jetzt sei nicht verzagt, wenn du es nicht hinkriegst. Alles okay. Aber für mich ist das zum Bild geworden. Jetzt entthrone mal selbst deinen eigenen Verstand. Das ist eine harte Nummer. Und ich sage nicht, ich möchte euch nicht den Ausweg lassen, dass ich sage, gebt den Verstand ab. So sage ich nicht. Das sage ich nicht. Ne? Weil wenn man eine Wahrheit manchmal nicht hören will, dann versucht man Dinge zu übertreiben oder lächerlich zu machen, weil man an die eigentliche Wahrheit dahinter nicht ran will. Ich sage nicht. Ich sage nur, nimm ihm die Vorherrschaft und gib sie Jesus. Erwarte Wissen und Weisheit über dein Leben von Jesus. Frag ihn. So, lasst uns unseren Verstand in die Hand Gottes geben, der kriegt ihr geknackt. Das ist jetzt das Bild. Lass uns unseren Verstand in die Hand Gottes, wir entthronen ihn damit. Das ist typisch bei Anbetung. Wenn wir Anbetung machen, denkt, seltsame Lieder, ne? So emotional, es geht jetzt nicht um uns, ne? So ungefähr, schön, dass du da bist, denk mal über die Bibel nach. Nein, nein, es geht immer Jesus. Wir richten uns auf Jesus aus, das ist der Grund. Wir richten uns auf Jesus aus, weil wir wissen und glauben, von ihm kommt Weisheit und Erkenntnis wieder runter. Nicht aus meinem Verstand. Er benutzt meinen Verstand. Aber er kann auch genauso mein Gefühl benutzen. Kann Gott dein Gefühl benutzen? Hallo? Kann Gott dein Gefühl benutzen? Ja. Hast du schon mal Gott gespürt, indem du dich gefreut hast? Hast du Gott schon mal gespürt, indem du geweint hast? Hast du schon mal Gott gespürt, indem du irgendwie dir einen Schauer über den Rücken gehabt, so Gänsehaut? Ja. Gott will das benutzen. Gott ist hochsinnlich. Der hat uns geschaffen und nicht nur mit dem Verstand geschaffen. Der hat uns mit Emotionalität, mit Körperlichkeit. Er hat uns mit allem geschaffen und er möchte auf dieser ganzen Klaviatur unseres Lebens spielen. Auf der ganzen Klaviatur. Du gehst ins Wiehengebirge und auf einmal kommt so ein kalter Wind. Und dann denkst du, was war nochmal der Satz?
Ich hatte gedacht, was der Wind alles wegwehen kann.
Was der Wind alles wegwehen kann. Das spüre ich sofort, ich weiß nicht, ob du das spürst, sofort, das war göttlich. Was der Wind nicht alles wegwehen kann, weil dahinter ist die Sonne. Der kann trübe Gedanken wegwehen. Der kann depressive Gedanken wegwehen. Der kann falsche Gedanken wegwehen. Der kann Lügen wegwehen. Der kann Hoffnungslosigkeit wegwehen. Der Wind, der kann so vieles wegwehen. Der Geist Gottes, der kann so viel wegwehen. Und das muss nicht unglaublich anstrengend sein. Wir müssen nur unser Leben in seine Hand geben und sagen, Herr, du darfst es knacken. Knack es. Irgendwann. Vielleicht trifft es dich nächste Woche auf dem Fahrrad. Vielleicht trifft es dich nächste Woche irgendwie beim Blumenbegießen. Auf einmal kommt ein Gedanke Gottes. Tschack. Und das ist ja unglaublich. Und du spürst etwas. Lass uns unser Leben in die Hand Gottes legen. Er will es knacken, dass die Frucht zum Vorschein kommt. Wir machen jetzt Folgendes, wir singen noch ein bisschen. Und behalt mal ruhig die Nuss, wenn du sie noch nicht gegessen hast. Oder vielleicht hilft das auch, die mal so zu verdauen, so zu verinnerlichen. Und ich glaube, dass dem einen oder anderen noch was so durch den Kopf gegangen ist. Mit dieser Nuss. Und wenn es nur für dich ist, dann behalt es für dich. Dann ist es wirklich Jesus und du ganz privat. Aber vielleicht ist das ein Gedanke oder etwas gewesen, wo du merkst, oh, das ist nicht nur für mich, das könnte auch noch für jemand anderes sein. Dann lade ich dich ein. Komm zu mir. Steh auf. Steh dazu. Und sag es. Es geht nicht um kluge Worte. Es geht nicht um kluge Worte. Sondern wenn Gott in den Worten drin ist, dann kann es gestammelt sein, stotternd. Es wird seine Kraft entfalten. Er ist größer als unser Verstand. Hat noch jemand was zum Thema Nussknacken? Oder was anderes? Birgit.
Einen wunderschönen guten Morgen euch. Ich habe Gott Anfang der Woche gefragt, was hast du für diesen Gottesdienst vorbereitet, was willst du mir sagen? Das haben wir uns seit ein paar Wochen so angewöhnt und dann habe ich erst gedacht, naja, da kommt nichts, irgendwie nicht. Dann war ich heute Morgen noch im Gottesdienst, ist ja Ewigkeitssonntag und mein Vater war verstorben und dann war ich erst in dem Gottesdienst und habe dann gedacht, naja, wenn ich pünktlich komme, dann sage ich was und komme ich nicht pünktlich, dann sage ich nichts. Und ich bin nicht pünktlich gekommen, ich sage aber trotzdem was. Ich glaube, weil es nämlich das, was ich sagen wollte oder was ich dachte, ich sagen sollte, ist nicht das Richtige. Als ich diese Nuss so sah, beziehungsweise auch als ich aus dem Gottesdienst kam, war ich sehr gemischt mit meinen Gefühlen. Und als ich hier hinkam, habe ich gedacht, oh, jetzt leben. Und ich habe einen Gott und viele, die hier sind, haben einen Gott, der ist das Leben. Und manchmal gibt uns das Leben eine Nuss und wir denken, genau das ist es, da muss irgendwas geknackt werden. Und trotz allem haben wir das Leben. Und mein Gott und Jesus, der hat jede Nuss in meinem Leben schon längst geknackt. Das fühlt sich für mich manchmal nicht so an, wenn ich vor diesen Nüssen stehe, sie in der Hand habe und meine Kraft nicht ausreicht. Aber ich kann sagen, Gott hat alle Nüsse in meinem Leben schon längst geknackt, auch wenn ich das noch nicht so erlebe. Egal wie sich das anfühlt, ich bin trotzdem sein Kind, ich bin trotzdem Sieger und er hat den Tod überwunden und all das, was mir hier passieren kann, kann mir das nicht nehmen, was ich in ihm habe. Das Leben und die Königskindschaft. Wir sind Königskinder und die ganze Macht des himmlischen Königreiches steht hinter uns.
Amen, vielen Dank. Hast du noch was? Achso.
Ja, ich habe Gott auch gefragt, irgendwie, ob er was hat irgendwie. was ich sagen soll. Und da ist mir gestern Nacht was ganz groß geworden. Ich konnte auch irgendwie so gar nicht einschlafen, irgendwie gar nicht schlafen. Und habe gedacht auch, ne, mal gucken, ne, wie es heute so ist, ob es mich noch bewegt oder nicht. Und es macht gerade Pum Pum. Und da habe ich gedacht, dann sage ich es halt einfach. Es wurde ein paar Mal davon gesprochen, irgendwie, wir haben Nüsse in unserem Leben, die geknackt werden müssen. Ich möchte davon erzählen, dass ich eine Nuss war. Also nicht, dass ich eine Nuss hatte in meinem Leben, sondern dass ich mich als Nuss empfunden habe. Ich komme aus einem sehr konservativen Elternhaus. Also ich bin aufgewachsen in einer Brüdergemeinde. Ich weiß nicht, wem sagt das was, Brüdergemeinde? Wer kann da was mit anfangen? Handzeichen. Genau. Ich sage jetzt ganz bewusst irgendwie, dass ich nicht urteilen oder richten möchte. Ich habe ganz, ganz viel Gutes mitbekommen in der Zeit. Ich habe ein gutes biblisches Fundament mitbekommen und das ehre ich sehr. Und das möchte ich auch genauso stehen lassen. Es ist aber so gewesen, dass ich rückblickend sagen kann, dass ich in der Zeit dort, dass ich in mir durch verschiedene Dinge eine harte Schale einfach also um mich gebildet haben. Und das trifft genau das, was du gesagt hast, nämlich genau die... dass nicht Jesus genug ist, sondern dass Äußerlichkeiten so wichtig geworden sind. Wie ziehst du dich an? Wie gibst du dich? Was tust du für Gott? Wie sieht dein Leben aus? Guckst du Fernsehen? Also was auch immer. Also diese ganzen Gesetzlichkeiten, die ja vielleicht im Kern auch gute Dinge haben, das will ich gar nicht sagen. Aber die sind so vorherrschend geworden, dass Jesus eigentlich kleiner geworden ist. Dass es nicht mehr darum ging, Jesus im Zentrum zu haben, sondern wie sieht mein Leben nach außen hin aus? Und das Fatale an so einer harten Schale ist, dass da nicht so viel durchkommt. Und dass das so ist wie... dumpf, du hast es eben so dumpf genannt. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin der weiche Kern da drin und dann sagt jemand was oder möchte mir jemand was mitgeben von außen und ich habe aber diese harte Schale, dann kommt da vielleicht so ein dumpfes Klopfen an oder so, aber nicht wirklich befreiende Wahrheiten. Und ich habe das Glück gehabt, dass Jesus halt größer ist und dass Jesus mir auch in dieser Zeit irgendwie immer so einen kindlichen Glauben bewahrt hat. Ich musste trotzdem irgendwann die Entscheidung fällen, diese Sicherheiten, diese vermeintlichen Sicherheiten, weil das kann einem ja auch Sicherheit geben, wenn ich das und das und das und das erfüllt habe, dann bin ich ja gut. Dann reiche ich vielleicht für Gott. Und wenn ich genug weiß und genug in der Bibel lese, ich habe es irgendwann so gemacht, ernsthaft, dass ich angefangen habe, die Bibel von vorne bis hinten zu lesen und jedes Kapitel abgehakt habe, dass ich sehen konnte oder hätte auch zeigen können, seht ihr, ich habe das gelesen. Hättest du mich gefragt, was stand denn da und was hatte das für eine Bedeutung für dich, hätte ich es dir nicht sagen können. Aber ich hatte es gelesen, das hätte ich sagen können. Und irgendwann musste ich mich entscheiden, diese vermeintlichen Sicherheiten einzutauschen gegen das, ich gehe aus dem Boot und steige aufs Wasser und vertraue einfach nur Jesus, dass er mich so liebt, wie ich bin und mir das schon geben wird, die Erkenntnisse geben wird, die ich brauche, um in meinem Leben bestehen zu können. Und sagen wir es mal so, wenn die harte Schale weg ist, dann sind wir ja verletzlich, dann sind wir weich, da ist ein weicher Kern. Und wenn dann einer kommt und da reinhaut, dann tut das richtig weh und kann zerstörerisch sein. Aber zu vertrauen, dass diese harte Schale ersetzt wird durch den Heiligen Geist, der da drum ist und der diesen Kern schützt, das ist ein Wagnis. Das ist ein tatsächliches, ich steige aus dem Boot aufs Wasser und ich weiß nicht mit meinem Verstand, würde ich sagen, das kann ja gar nicht klappen. Da gehe ich unter, das weiß ich. Aber weiß ich es wirklich? Weil wenn Gott der ist, von dem ich glaube, dass er es ist, dann hat er die Macht. Und das hat er uns so aufgeschrieben, Gott sei Dank, auch in der Bibel. Und ich habe viele, viele Dinge in meinem Leben erleben dürfen, wo genau das passiert ist. Wo ich getragen wurde, wo ich nicht damit gerechnet hätte, menschlich, dass das klappt. Und es hat geklappt. Und ich habe auf dem Herzen, euch mal einmal zu fragen, wer von euch kommt auch aus so einer Prägung? Kann ich eure Hände mal ein bisschen höher haben? Habt ihr den Mut, die ein bisschen höher zu halten? Und wer von euch hat das Gefühl, ich bin noch nicht ganz von dieser harten Schale befreit. Da hält mich noch was. Habt ihr den Mut, das zu zeigen? Genau. Ganz mutig. Hättet ihr sogar den Mut, hier nach vorne zu kommen? Einmal? Oder lieber nicht? Ich möchte euch nicht überfordern. Aber wenn ihr mögt, vielleicht kommt ihr zu mir. Ich bin eine von euch. Also, okay, dann sind wir noch nicht so weit. Ist auch nicht schlimm. Dann machen wir es so. Ich habe halt gedacht, wir beten einfach mal genau jetzt in dem Moment dafür, dass diese harte Schale einfach irgendwie, dass Gott es euch leicht macht, da hilft euch diese harte Schale loszuwerden. Dass ihr ganz frei sein könnt, ganz frei einfach und kindlich vor ihm sein könnt, ohne Angst, was falsch zu machen und ohne Angst, ich habe vielleicht nicht genug getan, dass Gott mich liebt. Ja, pass auf, eigentlich hatte ich noch einen Gedanken. Ich wollte gerne die Kinder bitten, Kinder und Jugendlichen bitten, zu beten eigentlich, habe ich so gedacht, weil die präsentieren genau das Gegenteil von dem, nämlich die verlassen sich nicht auf ihren Verstand. Die handeln intuitiv und die sind eigentlich noch befreit von dieser harten Schale. Und ich glaube, dass da eine große Kraft drin liegt, wenn die Kinder und die Jugendlichen, wenn die dann beten dafür, dass genau das freigesetzt wird, dass ich glaube, dass da echt was passieren kann. Also wenn ihr mögt, dann kommt genau, finde ich einen guten Gedanken irgendwie, dann kommt gleich mal hier zu mir.
Ihr Kinder, wenn ihr mitbeten wollt, kommt ruhig zu Steffi. Ihr kennt Steffi, wenn ihr Lust habt. Und die anderen, die Gebet brauchen, haben wollen, das dauert nicht lange. Das ist oft nur das Wort der Wahrheit von Gott über euch ausgesprochen. Ich kann euch das sagen. Und das kann bang, die Schale kann durch sein. Du musst dich nicht jahrelang rumquälen. Es geht nicht über den Verstand. Der Verstand quält sich. Aber wenn es vom Geist Gottes kommt, dann ist das oft ein Wort der Wahrheit. Ein Bibelvers von einer Bank. Ist eine christliche Bank, muss ich sagen. Ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Ein offizielles Schreiben. Und auf einmal, bang, der Geist Gottes in Kraft in eurem Leben. Wir stehen alle dazu auf. Und wer Gebet braucht, ihr kommt da vorne hin. Lieber Vater im Himmel, es ist so schön, mit dir zu sein und dass du mit uns bist. Danke für deine Liebeserklärung an uns und dass du so stark bist, unsere Schalen uns selbst zu knacken. Wir müssen es nicht selber machen. Es ist unglaublich, wir legen unser Leben einfach in deine Hand und du machst es zu deinem Moment. Sei es auf dem Wiehengebirge beim Spazierengehen, beim Aufräumen und Briefe lesen. Du machst es. Du machst es. Und wir sind bei dir gut aufgehoben. Und danke, dass du uns dann schützt. Du übernimmst den Schutz. Du achtest auf uns. Und dafür bitte ich dich jetzt, Herr, dass du all die, die sich haben hier knacken lassen, dass du sie segnest mit Schutz ihrer Gedanken, ihrer Gefühle. Auch manchmal Missverständnisse und Angriffen von außen. Dass du sie schützt und immer wieder das Leben zusprichst und ich tue es an seiner Stadt. Ich spreche euch das Leben zu. Das Leben Gottes. Was euch ganz meint. Was euch in die Zukunft bringt. Es lässt euch über euch selbst hinauswachsen. Er gibt euch den Wind unter euren Flügeln. Die Thermik. Er öffnet uns einen weiten Horizont. Er ist unser und mit ihm ist das Leben unser. Geht hin als Gesegnete des Herrn. Und wir danken dir für das gute Essen gleich. Für die schönen Gaben. Du bist so freundlich. Wir dürfen es schmecken, wie freundlich du bist. Segne auch das ganze Haus hier. Die alle, die hier arbeiten, die Besitzer. Segne sie auch materiell, finanziell, dass sie ein gutes Auskommen haben. Du kennst ihre Sorgen und wir geben dir auch ihre Sorgen hin. Und segnen sie auch, dass sie immer wieder gute Lösungen finden, mit Weisheit, mit Wohlwollen. Immer neue Hoffnung kriegen und Kraft für den nächsten Tag. Dass sie es auch spüren, dass du mit ihnen bist. Amen. Amen. So, wir lassen